Ich lese uns den Predigttext. Er steht in Römer 6 in den Versen 1 bis 11. Er trägt die Überschrift: Durch Christus befreit zu einem neuen Leben. Was folgt nun daraus? Sollen wir ruhig weiter sündigen, damit die Gnade sich noch mächtiger entfalten kann? Unmöglich. Die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns. Für sie sind wir tot. Wie könnten wir dann noch weiter in der Sünde leben? Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja, hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters, vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. Das gilt es also zu begreifen. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, werden wir, davon sind wir überzeugt, auch zusammen mit ihm leben. Wir wissen ja, dass Christus vom Tod auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus der Sünde ein für alle Mal gegeben, was sie zu fordern hat. Mit seinem Leben aber gehört er Gott. Genauso müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott.
Guten Morgen, liebe Freie Evangelische Gemeinde in Dillenburg. Ja, das zweite Mal bin ich hier und deswegen sage ich noch eben ein paar Worte zu mir selber. Mein Name ist Annegret Ahrens. Ich habe evangelische Theologie studiert in Wuppertal und Heidelberg und 1979 dort Examen gemacht, zusammen mit meinem Mann. Und dann sind wir zusammen in den Dienst der Freien Evangelischen Gemeinden gegangen. Das ist jetzt schon unsere fünfte Stelle, an der wir Jesus dienen dürfen in einer Gemeinde. Und zwar in der Freien Evangelischen Gemeinde Gladenbach-Weidenhausen. Da sind wir seit 4 Jahren. Wir haben 4 Kinder und 2 Enkelkinder inzwischen. Ja, so Baubilder aus dem Gemeindehaus sind mir durchaus auch vertraut, weil wir seit Februar unser Gemeindehaus, das 30 Jahre alt ist, umbauen und auch an jedem Samstag Baueinsatz haben, inklusive Essen und so weiter. Wir hoffen sehr, dass das Ganze bald ein Ende hat, die Gottesdienste auf der Baustelle. Wir hatten jetzt eine goldene Hochzeit und hatten uns eigentlich gefreut, dass das schon in einem fertigen Gemeindehaus stattfinden konnte, aber das war uns leider nicht gegeben und so standen die Gerüste halt noch im Hintergrund und der Blumenschmuck war umso prächtiger und das Goldpaar hat sich nicht verdrießen lassen. Aber vielleicht so in einem Monat, vielleicht so zum Erntedankfest ist unsere Hoffnung, dass dann alles wieder schön ist, dass dann die Holzplatten vom Boden wieder weg sind und die neuen Stühle stehen und so weiter. Ja, da war einiges auch zu verändern und wir haben auch einiges an Geld in die Hand nehmen müssen dafür, aber kein Vergleich, denke ich mal, mit Ihrem Projekt hier. Ja, ich muss Ihnen gestehen, dass ich eigentlich sehr, sehr gerne den Gottesdienst unserer Weidenhäuser-Gemeinde heute miterlebt hätte. Sie feiern nämlich einen ganz besonderen Gottesdienst, einen Taufgottesdienst am Ahrtalsee. Und ich wäre wirklich in diesem Augenblick, wo 3 junge Mädchen aus unserem Teenkreis getauft werden, selber dabei. Warum ich so gern dabei wäre? Zum einen freue ich mich riesig über diesen Weg dieser 3 Mädchen, den ich selber mitverfolgt habe und der jetzt eben in der Taufe gipfelt. Und des Weiteren habe ich noch nie so eine Open-Air-Taufe miterlebt und wäre gespannt, wie das so vonstatten geht. Und schließlich finde ich, Taufe ist ein herrliches Fest. ist das schönste Fest, was eine Gemeinde feiern kann. Schöner als, sagen wir mal, ein Chorkonzert oder ein Gemeindejubiläum. Ich finde auch schöner noch als Weihnachten und Ostern. Taufe ist ein herrliches Fest. Ja, und so bin ich jetzt mit meinen Gedanken so halb da am Ahrtalsee und hoffe und bange und zittere, dass das Wetter hält, dass es wenigstens für dieses Zeitfenster von einer Stunde zwischen 11:30, 12:30 trocken bleibt. Und ja, ich denke, wir neigen uns einfach nochmal und beten dafür, dass Gott uns da gnädig ist. Lieber Vater, du bist groß, du bist herrlich und dein Name soll groß werden, auch jetzt dort bei der Taufe der Weidenhäuser-Gemeinde am Ahrtalsee. Und deswegen bitte ich dich, Herr, dass das Wetter doch jetzt hält, dass es trocken bleibt und dass es wirklich ein großes Fest zu deiner Ehre wird. Wir wollen alle Unruhe ablegen und wollen uns jetzt freuen über deine Gegenwart auch hier in Dillenburg. Danke, dass du überall bist und dass du es gut mit uns meinst und ja, dass dein Name verherrlicht wird. So oder so. Amen. Ja, jetzt bin ich also nicht dort am Ahrtalsee, sondern bei Ihnen. Pastor Gerd Mankel hat mich ja schon vor einigen Monaten gefragt, ob ich diesen Vertretungsdienst für ihn übernehmen könnte und da konnte ich ihm natürlich keinen Korb geben. Und deswegen war es mir also ein echter Trost, dass er mich gefragt hat, ob ich über Taufe predigen könnte, ausgerechnet. Und so will ich Ihnen gerne eine kleine Werbepredigt zum Thema Taufe halten. Unter vier Überschriften möchte ich dieses Thema entfalten. Punkt 1, etwas ausführlicher, Taufe, das sichtbare Zeichen. Und in drei weiteren Überlegungen, Taufe, der passende Rahmen. Taufe, hier läuft etwas schief. Und viertens, Taufe, das hat man dann davon. Das erste, Taufe, das sichtbare Zeichen. Wir sind froh, dass Jesus uns diese zwei besonderen Zeichen geschenkt hat, die Taufe und das Abendmahl. Jesus wusste, dass wir Erfahrungen mit all unseren Sinnen brauchen, damit Geistliches nicht einfach nur Kopfsache bleibt. Damit wir nicht ins Zweifeln und ins Schleudern kommen, ob nicht die ganze Sache mit Jesus doch nur eine schöne Einbildung ist. Nein, die Begegnung mit Jesus im Glauben soll sich in uns festhaken durch ein Erlebnis, das wir über unsere Sinne aufnehmen. Über unseren Geschmack beim Abendmahl und über unsere Haut bei der Taufe. Das hat sich unser fürsorglicher Herr Jesus so für uns ausgedacht, weil er weiß, was für Gebilde wir sind, dass wir Menschen sind aus Leib, Seele und Geist. Aber so ein Zeichen ist erstmal stumm. Es ist deswegen missverständlich. Und es braucht das Wort, das erklärende Wort als Begleiter, damit es eindeutig wird. Sie haben diese Lesung gehört aus Römer 6, die Verse 1 bis 11. Und daraus greife ich die Verse 3 und 4 nochmal heraus. Sie helfen uns zu verstehen, was das Zeichen der Taufe bedeutet. Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist, sagt Paulus. Wir alle, die in Jesus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod getauft, ja hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Wofür steht das Zeichen der Taufe? Wie wir ganz in der Taufe unter Wasser getaucht werden, so ist unser alter Mensch ertränkt worden. Ersäuft, sagt Martin Luther ganz drastisch. Wir sind der Sünde gestorben. Von einem Toten kann man nichts mehr wollen. Und das heißt dann, der Teufel kann uns nichts mehr tun, weil wir jetzt für ihn tot sind. Wir sagen ja auch, dieser ist für mich gestorben, sagen man schon mal so lässig über einen Menschen. Wir sind für den Teufel tot. Wir sind unerreichbar, unansprechbar, unanklagbar. Er hat keine Macht mehr über uns. Seine Attacken stoßen ins Leere. Der Evangelist Johannes beschreibt es so: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Die Taufe zeigt klar, wer an Jesus gläubig geworden ist, ist ausgebürgert worden aus dem Reich der Sünde und versetzt in den Macht- und Segensbereich des Herrn Jesus Christus, in den Lebensbereich seiner Liebe, als wenn du ausgewandert wärst in ein anderes Land. Oder noch ein anderes Bild: Die Taufe ist ein Zeichen für einen Besitzwechsel. Wer getauft ist, zeigt, dass er, wem er fortan gehört. Er ist ein Eigentum Jesu Christi. Er ist dem brutalen Sklaventreiber namens Sünde entronnen und jetzt dem freundlichen Herrn Jesus unterstellt, der es gut mit ihm meint. Dieser Besitzer hat jetzt seine Hand auf ihn gelegt. Gestern hat meine Nichte geheiratet, so ähnlich wie ihr. Benedikt heißt er, ja? Ja, auch um 14 Uhr in Polheim. So, sie und ihr Mann tragen den gleichen Familiennamen. Und darüber hinaus ziert sie und ihr Mann schon seit einigen Jahren eine Tätowierung. Sie hat seinen Vornamen auf der Schulter und er hat ihren auf dem Oberarm. Das ist ihre persönliche Weise zu dokumentieren, zu wem sie gehören. Jetzt und für immer, unauslöschlich und ein Leben lang. Ein weiteres: Taufe ist ein Zeichen dafür, dass wir das Schicksal Jesu Christi teilen. Das ist erstaunlich. Wir haben es ja gehört in der Schriftlesung: Wir sind mitgekreuzigt, mitbegraben und mit ihm auferstanden. In der Taufe verbinden wir uns so eng mit dem Herrn, dass wir symbolisch seinen Leidensweg mitgehen, bis ans Kreuz, bis ins Grab. Ich werde erinnert an das radikale Wort, das Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat: Wer mir nachfolgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Also, Taufe ist Zeichen des Sterbens, ist Zeichen der Schicksalsgemeinschaft mit Christus und ist auch Zeichen der Auferstehung. Indem ein Mensch wieder aus dem Wasser herausgehoben wird, nach dem Untertauchen, wird ihm symbolisch das neue Leben geschenkt. Und das ist eine geistliche Wirklichkeit. Wer zu Jesus im Glauben findet, der hat schon das ewige Leben. Er lebt nicht mehr für die Sünde, er lebt nicht mehr für seine eigensüchtigen Wünsche, sondern er lebt für Gott. Und das ist ein Leben in Freiheit, in Freude, in Hoffnung. Der Glanz der Herrlichkeit Gottes, der Glanz des Himmels liegt auf ihm. Und das zeigen diese weißen Kleider, die seit alters her Täuflinge tragen. Wir sind reingewaschen durch das Blut Jesu Christi. Wir sind auferstanden zu einer neuen Existenz im Licht Gottes. Die Taufe hat also was Triumphales. Sie ruft den Sieg Jesu über dem Täufling aus, über einem Menschenleben aus und feiert seine Auferstehung. Froh und stolz trägt der Täufling sein weißes Gewand. Sie hat aber auch etwas Gewaltsames. Das empfindet jeder, der sich unter Wasser drücken lässt. Es ist ernst. Meine Sünde konnte nur durch den Tod des unschuldigen Sohnes Gottes getilgt werden, konnte nur so beseitigt werden. Es ist schon demütigend, pudelnass aus dem Becken zu steigen. So demütigend wie diese Erkenntnis: An mir ist nichts, was Gott gefallen könnte. Ich muss vollständig neu werden, durch seine Gnade. Taufe, der passende Rahmen. Schauen wir nach, in welchem Rahmen Taufen im Neuen Testament stattgefunden haben. Zuerst einmal ist festzustellen, dass einer Taufe immer die Umkehr und der persönliche Glaube des Täuflings vorausgeht. Wie war das bei dem Finanzminister aus Äthiopien, dem der Evangelist Philippus über den Weg läuft? Der Mann hatte durchs Bibelstudium verstanden, dass Jesus auch für ihn gestorben war. Und dann fragt er, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Philippus antwortet ihm, du kannst getauft werden, wenn du von ganzem Herzen glaubst. Der Mann bekennt, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er glaubt, er bekennt und er begehrt die Taufe und das reicht, damit die Taufe an ihm vollzogen wird. Noch eins sehen wir am Beispiel dieses Mannes. Seine Bekehrung und seine Taufe liegen zeitlich ganz eng zusammen. So ist es im Neuen Testament. Menschen hören die Botschaft von der Erlösung durch Jesus und es geht ihnen durchs Herz. Sie bekehren sich und lassen sich taufen und lassen sich eingliedern in die Gemeinschaft der Gemeinde. Die Gemeinde, das ist der Leib Christi, in seinen Tod, in ihn hineingetauft. Und so geschah es zum Beispiel an diesem ersten überwältigenden Pfingsttag, als 3000 Menschen hinzugefügt wurden zur Gemeinde. Alles gehörte zusammen an diesem einen Tag. Noch einmal unterstrichen, die Taufe gehört in den Rahmen der Gemeinde. Sie ist keine Privatveranstaltung eines Einzelnen. Sie wird vollzogen von einem Beauftragten der Gemeinde und ganz bewusst in die Gemeinde hinein. So der Rahmen der Taufe im Neuen Testament. Drittens, Taufe, hier läuft etwas schief. Ich vergesse nicht die Taufe einer alten Schwester in unserer Gemeinde in Homburg. Da stand dieses alte Weiblein krumm und gebückt von den vielen Jahren, die sie schon auf dem Puckel hatte, und sagte, ich stehe hier und muss euch etwas bekennen. Ich bin eine gute Hausfrau und halte mein Haus sorgfältig in Ordnung. Und jetzt hat Jesus mir gezeigt, dass es mit meinem Glaubenshaus nicht so ist. Und ich stehe hier am Taufbecken, um diese Unordnung zu beheben. Ich fürchte, dass heute viel in Unordnung ist in puncto Taufe. Viele denken, wodurch werde ich gerettet? Durch den Glauben. Auf die Taufe kann ich verzichten. Und dann tun sie das auch so. Vielleicht, weil ihnen die Taufhandlung irgendwie peinlich oder unangenehm ist. Aber wer nimmt sich einfach das Recht auf einen Baustein im Glaubensfundament zu verzichten? Wer sagt ihm denn, ob das nicht für die Stabilität doch ein wichtiger Baustein ist? Ob er nicht unverzichtbar ist für die Stabilität seines Glaubenshauses? Zur Zeit der ersten Gemeinden konnte niemand herumlaufen und behaupten, er sei Christ, ohne getauft zu sein. Die Taufe stand ganz selbstverständlich am Anfang der christlichen Existenz. Das ganze Neue Testament ist an getaufte Gläubige gerichtet. Sie ist bei jedem vorausgesetzt. Darum gibt es im Neuen Testament auch keine ausführliche Tauflehre von A bis Z. Auch Römer 6, was wir gelesen haben, ist nur eine Erinnerung an die Tauferfahrung. Der Gedankengang von Paulus zielt eigentlich darauf, dass sie ernst machen mit dem neuen Leben. Es ist keine Tauflehre, auch nicht in Römer 6. Ja, wie ernst nehmen wir Bibelworte, die Glaube und Taufe ganz eng zusammenbinden als Voraussetzung dafür, dass wir gerettet sind, in den Himmel kommen? Markus 16, Vers 16, wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Oder Römer 10, Vers 10, wenn man von Herzen glaubt, wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Wobei ich sagen würde, mit dem Munde bekennen, das kann durchaus das Ja-Wort in der Taufe bedeuten. Noch eine Stelle, an der Unordnung herrscht. Wenn in der Bibel nur Menschen getauft werden oder wurden, die glauben. Die glauben, Jesus ist mein Herr und Retter. Wie kann man dann Säuglinge zur Taufe tragen? Taufe als Sterben und Auferstehen, das kann nur ein Mensch auf sich nehmen, der weiß, was er da tut. Wir haben ja die Segnung von der kleinen Emma erlebt. Das ist etwas ganz anderes als eine Taufe. Das haben wir ja verstanden, als wir uns jetzt Römer 6 angeguckt haben. Ich denke, Kindertaufe, wie sie heute praktiziert wird, die ist eigentlich keine Taufe. Ich kann sie nicht als Taufe betrachten. Wir haben gesehen, dass die Taufe in den Rahmen der Gemeinde hineingehört. Und deswegen habe ich auch Bedenken bei jeder Taufe, die nur als tolles persönliches Event betrachtet wird. Zu unserer Taufe im Ahrtalsee hatte sich eigentlich noch ein viertes junges Mädchen angemeldet. Aber auf einer Freizeit jetzt im Sommer hat sie sich kurzerhand mit ihren Freunden in einem See taufen lassen. Ich weiß nicht, wer sie dazu überredet hat oder was sie dazu bewogen hat. Auf alle Fälle waren wir ein bisschen traurig als Gemeinde. Sie hat uns als Gemeinde diese Mitfreude ein Stück vorenthalten und für sich selber auch eine Chance verpasst. Noch krasser haben wir es im Saarland erlebt. Dort gab es tatsächlich einen Menschen, der sich zum Täufer berufen fühlte und völlig privat Menschen bei ihnen zu Hause in der Badewanne getauft hat. Diesem gefährlichen Treiben musste die Gemeindeleitung natürlich Einhalt gebieten. Aber der Mann war dermaßen uneinsichtig, dass ihm schließlich Hausverbot in der Gemeinde in Homburg erteilt werden musste. Taufe, das hat man dann davon. Am Schluss soll ein Aspekt der Taufe stehen, der bis jetzt noch gar nicht im Blickfeld war. Wer sich taufen lässt, der veröffentlicht seine Beziehung zu Jesus. Es ist heute ja üblich geworden, Beziehungen zunächst mal in aller Stille privat zu beginnen. Und wenn es dann gut geht, kann man zusammenziehen und irgendwann mal diese Beziehung auf dem Standesamt öffentlich beurkunden lassen. Gott möchte nicht, dass wir die Beziehung zu Jesus so still und heimlich und privat für uns behalten. Das ist nicht gut für uns, er weiß das. In der Taufe spricht der Täufling sein lautes Ja zu Jesus. Er bekennt vor Gott, vor der unsichtbaren Welt, vor seiner Gemeinde und vor allen Freunden und Verwandten, dass er wechselt. Von der Ablehnung, der Gleichgültigkeit, vielleicht auch aus einer anderen Religion, wechselt zum bewussten Glauben an Jesus Christus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Vielleicht kennen Sie dieses alte Bekenntnislied und ich habe es immer mit Herzklopfen gesungen. Sich so in der Taufe zu Jesus zu stellen, das kostet Mut und Überwindung. Vielleicht kostet es dich die Ablehnung und das Unverständnis deiner Familie. Aber dann denk dran, welchen Preis Christen, die in anderen Kulturen aufgewachsen sind, zahlen. Sie riskieren manchmal ihr Leben in diesem Schritt. Die Taufe schafft Klarheit. Deine Freunde wissen jetzt Bescheid. Deine Gemeinde nimmt dich mit offenen Armen auf. Die Dämonen und Teufel müssen zähneknirschend erkennen, dass sie ihr Spiel bei dir verloren haben. Und was tut Jesus? Jesus belohnt jeden, der sich in der Taufe ganz klar auf seine Seite stellt. Er belohnt dich mit jubelnder Freude und großer Gewissheit. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ruft dir Jesus in der Taufe zu. Und es gilt diese gewaltige Verheißung, die Paulus in Römer 8, Vers 37 besingt. In all dem triumphieren wir als Sieger mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du weißt, was wir brauchen. Wir danken dir für dieses wunderbare Zeichen der Taufe. Wir wollen es nicht gering achten, sondern hochschätzen. Und so bitte ich dich von ganzem Herzen, dass du diejenigen, die jetzt innerlich mit sich ringen, ob die Taufe für sie dran ist, ob du sie hineinrufst in das Wasser der Taufe, ja, Herr, dass du ihnen beistehst in diesem Kampf und dass du ihnen Frieden gibst über der Entscheidung, Ja zu dir zu sagen. Amen.